The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 10. Februar.
Warum soll man so doof sein? Ich sage es mit diesen klaren Worten.
Was Sie hier erzählen, ist ein Märchenschloss.
Das große TV-Duell. Scholz gegen Merz. Zwei Männer, ein Ziel. Aber wer konnte gestern Abend beim politischen Schlagabtausch überzeugen? Darüber sprechen wir gleich. Aber nicht nur die Großen haben gestern gesprochen. Auch bei den kleineren Parteien war mächtig was los. Zum einen bei der CSU in Nürnberg.
Dieses Bürgergeld kann nicht die Zukunft sein, es muss gelten. Wer etwas arbeitet, muss mehr haben, als der nicht arbeitet. Und ich sage es an der Stelle auch deutlich, wer neu ins Land kommt, der kann nicht die gleichen Leistungen bekommen, wie Menschen, die ihr Leben lang in soziale Kassen einbezahlt haben. Beides muss sich wieder ändern, liebe Freunde und Freunde.
Und zum anderen hielt die FDP ihren Parteitag ab im brandenburgischen Potsdam. Wir fragen uns, was wurde da eigentlich beredet? Meine Kollegen Carina Mössbauer und Christian Schlesiger haben genau hingehört. Carina Mössbauer, unsere Leiterin des Hauptstadtbriefing, ist zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, lieber Gabor.
In Nürnberg kam ja die CSU zum Parteitag zusammen. Sag mal, Carina, die CDU traf sich doch erst vergangene Woche. Wozu braucht es jetzt nochmal so einen Parteitag der CSU?
Na Gabor, natürlich zur Selbstvergewisserung. Außerdem würde die stolzeste Regionalpartei Deutschlands doch nicht ohne eine eigene Bayern-Agenda in den Wahlkampf gehen. Unter dem Motto Deutschland wieder in Ordnung bringen, wurde ein Wahlaufruf beschlossen. Und jenseits von gemeinsamen Unionsprojekten wie einer Steuerreform mit der Abschaffung des Soli ist das ein buntes Potpourri an CSU-Gassenhauern, die dem bayerischen Selbstbild der Herrlichkeit schmeicheln. Darunter eine Reform des Länderfinanzausgleichs und der Erhalt des Bildungsföderalismus.
Oder kurz gesagt, nichts Neues im Süden. Und wie kam der gemeinsame Kanzlerkandidat Friedrich Merz eigentlich bei der CSU an?
Also der inszenierte folgendes Drehbuch. Nach den gemeinsamen Abstimmungen im Bundestag wird jetzt der maximale Abstand zur AfD betont. Plus Spurwechsel zur Wirtschaftspolitik und offensives Signal der Geschlossenheit. Am Ende war es eine Win-Win-Situation für Merz und den CSU-Chef Söder. Merz wird durch den Wahlkampf getragen von einer außergewöhnlich einmütigen Welle der Solidarität der Schwesterparteien. Und Söder hingegen hat demonstriert, dass die kleine CSU sich weiter als Taktgeber sieht. Er überreichte Merz ein Steuerruder mit dem CSU-Emblem in der Mitte als Gastgeschenk.
Na, vielen Dank, Carina. Und dann gab es gestern auch noch den Parteitag der FDP in Potsdam. Christian Lindner wählte starke Worte.
Markus Söder warnt vor Leihstimmen an die FDP. Wir stehen gegenwärtig in den Umfragen auf der Kippe, wir wissen es. Und trotzdem, diese stolze, traditionsreiche, freie, demokratische Partei, sie wirbt nicht um Leihstimmen. Wir wollen Bekenntnisstimmen haben. Wer uns gut findet, möge uns wählen.
Mein Kollege Christian Schlesiger war vor Ort. Da geht's ja jetzt bei der FDP um alles. Oder Christian, was hast du erlebt?
Ja, Gabor, ich habe einen Jubelparteitag erlebt. Keine Kritik an den Inhalten, keine Kritik an den Köpfen. Jeder weiß, es geht ums politische Überleben. Die FDP liegt in Umfragen bei 4% und die Delegierten haben deshalb kollektiv zusammengehalten. Der sogenannte Wahlaufruf wurde beschlossen und zwar einstimmig.
Und was steht da drin in diesem Wahlaufruf? Wirtschaftswende, Bürokratieabbau, das kennen wir. Sonst noch was?
Ja, wer hat Angst vor dem grünen Mann? Wer Schwarz-Grün verhindern wolle, so sagt es Christian Lindner, der müsse jetzt die FDP wählen. Lindner hat in seiner Rede deshalb keinen Namen so oft erwähnt wie den von Robert Habeck. Lindner erklärte den einstigen Ampelpartner zum Tabu. Das klare Versprechen, er werde keine Regierung mit den Grünen eingehen.
Und was ist deine Einschätzung, Christian? Bringt dieser Parteitag der FDP und ihr Wahlkampf auf den letzten Metern die Sache einen Schritt weiter in Richtung 5%-Hürde?
Also die Delegierten haben sich jedenfalls Mut gemacht. 30% der Wähler seien noch unentschlossen, haben viele gesagt. Naja, und einige FDPler hoffen jetzt gar auf 7% für die Partei bei der Bundestagswahl. Vielleicht hat der Parteitag einen kleinen Beitrag dazu geleistet. FDP-Chef Lindner hat jedenfalls eine kraftvolle und unterhaltsame Rede gehalten. Das Motto der Partei lautet ja, alles lässt sich verändern. Das kann ja durchaus auch für die aktuellen Umfragewerte gelten.
Sind wir, ist Deutschland eigentlich immun dagegen, dass auch bei uns eine Veränderung, eine ganz grundlegende Veränderung des Charakters unserer Demokratie passieren kann? In den USA haben die Menschen einen Mann gewählt, der sie sieht, ihre Alltagssorgen ernst nimmt und ein Versprechen auf wirtschaftliche Gesundung gegeben hat. Sie haben einen Mann gewählt mit seinen bekannten charakterlichen Defiziten, mit seiner kritischen Distanz zur Wahrheit und mit einer Politik, die autoritäre Züge trägt. Sie haben ihn gewählt und die anderen nicht. Das, liebe Freundinnen und Freunde, darf in Deutschland niemals passieren.
Außerdem in diesem Podcast die Analyse zu Merz und zu Scholz. Die gibt es gleich. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York kennt die neuesten US-Arbeitsmarktzahlen. Und dann gibt's da noch eine rührende Familienzusammenführung, die ganz England heute Morgen bewegt. Und in Tschechien, da machen Biber der Politik vor, wie man kostengünstig Fakten schafft. Olaf Scholz versus Friedrich Merz.
Weil das ist ja doch nicht so, dass die Meinungsforscher und Meinungsmacher das entscheiden, sondern das Volk am 23. Februar. Die haben ja vielleicht heute auch noch mal sehr gute Gründe bekommen, warum es mit der CDU nicht funktioniert.
Friedrich Merz gegen Olaf Scholz.
50.000 Unternehmen sind in ihrer Amtszeit in Deutschland in die Insolvenz gegangen.
Der Kanzler gegen den Herausforderer. Jurist versus Jurist. Es ging gut bürgerlich zu gestern Abend, das muss man schon sagen, weitgehend gesittet. Keine Entgleisung, keine Schreie, keine Tränen und auf gar keinen Fall wurde man als Zuschauer durch visionäre Ideen oder gar Zukunftspläne behelligt. Man will den Wähler ja so kurz vor der Wahl nicht noch verschrecken. Was war da also zu sehen gestern Abend in der ARD und beim ZDF in der Runde mit Sandra Maischberger und Maybrit Illner? Wir haben einen Kanzler erlebt, dem man beim Verwischen der Spuren regelrecht zuschauen konnte. Der sieht gar keine Fehler bei sich, sondern nur Schuldige überall drumherum. In den langen Gängen der EU-Bürokratie ist man schuld am Migrationsdrama. Putin ist durch den Überfall auf die Ukraine für die ökonomische Stagnation in Deutschland seit 3 Jahren verantwortlich.
Direkt adressieren. Nein, eine Bemerkung möchte ich mir an alle erlauben. Ich habe die Ukraine nicht überfallen. Ich habe die Gaslieferung nicht eingestellt. Ich habe nicht die Ursache dafür gesetzt, dass wir jetzt in dieser wirtschaftlichen Situation sind. Das war Putin. Und Sie sollten sich jetzt nicht auf die Folgen seines Handelns berufen für die Kritik an der Regierung.
Das finde ich sehr unangemessen. Da möchte ich aber gerne unbedingt eine Replik von Herrn Merz hören. Also eigentlich ist Olaf Scholz...
Herr Scholz, von diesem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist ja nicht nur Deutschland betroffen, sondern ist ganz Europa betroffen. Und woran liegt es denn, dass so viele andere Länder in der Europäischen Union längst wieder Wachstumsraten haben und wir nicht?
Aber das will Olaf Scholz nicht hören. Die anderen sind schuld. Basta, der Aufstieg der AfD, die sich in seiner Amtszeit verdoppelt hat, ist ein weltweites Phänomen, sagt er, des Rechtspopulismus und hat auch mit ihm gar nichts zu tun. Und für die zerfallende Infrastruktur in Deutschland, da ist ganz alleine die FDP verantwortlich, die sich auf eine, so Scholz, Ideologie der Schuldenbegrenzung versteift habe. Nur einer ist unschuldig, also der Kanzler, nur einer hat den Durchblick, der Kanzler. Scholz fand sich überzeugend, er war ein ums andere Mal ganz seiner Meinung. Die Asylstopppläne von Friedrich Merz, die dieser mit Hilfe der AfD, zumindest symbolisch, im Bundestag verabschiedet hat, ist für Scholz ein Ausweis von Doofheit.
Und deshalb sage ich, warum soll man so doof sein? Ich sage es mit diesen klaren Worten. Warum soll man so doof sein? Dass in dem Augenblick, in dem Deutschland endlich unter meiner Führung nach vielen, vielen Jahren durchgesetzt hat, wofür wir lange gekämpft haben, dass die anderen diejenigen, die in ihren Ländern das Verfahren durchführen müssen, wieder zurücknehmen. Dass wir dann sagen, aber kurz vor Schluss halten wir uns nicht an das Recht und machen Ausnahmeregeln geltend, die vor dem Europäischen Gerichtshof und vor jedem Verwaltungsgericht in Deutschland schon mehrfach gescheitert sind.
Friedrich Merz konnte bei diesem Thema Migration, bei dem die Ampel in der Bevölkerung nicht viel punkten konnte, entspannt die Schwachpunkte aufzeigen. Er stellte Scholz als einen Kanzler dar, der von den Grünen getrieben wurde.
Das eigentliche Problem ist, dass in dieser Koalition, insbesondere zwischen SPD und Grünen, kein Konsens besteht, wie sie mit diesem Problem umgehen wollen. Da liegt das eigentliche Problem. Die Grünen haben im Europaparlament jetzt schon gegen GEAS gestimmt. Die Grünen machen ihnen in ihrer Koalition jetzt schon Riesenschwierigkeiten, zum Beispiel mit dem Thema Asylbewerberleistungsgesetz und Bezahlkarte. Das wollten sie einführen. Die Ministerpräsidenten haben das einstimmig mehrfach beschlossen. Die Grünen zahlen in ihren Geschäftsstellen Bargeld aus auf die Bezahlkarten, die sie eigentlich als Bezahlkarte nutzen sollten und nicht als Bargeld. So, Herr Bundeskanzler, tut mir herzlich leid, aber Sie beschreiben hier die Lage und Sie beschreiben eine Situation, die mit der Wirklichkeit in unserem Land wenig, ich will nicht sagen nichts, aber ziemlich wenig zu tun hat.
Als Oppositionschef hatte er die Macht der großen Versprechen auf seiner Seite. Mit ihm, dem Fritze Merz, wird auch das mit dem Bürgergeld wieder abgeräumt. Das behauptet zumindest der Wahlkämpfer Friedrich Merz.
Ich sage Ihnen die Zahl. Mit 100.000 Bürgergeldempfängern, die zurückkommen in den Arbeitsmarkt, sparen wir mindestens 1,5 Milliarden Euro. So, wir haben 1,7 Millionen Bürgergeldempfänger, die eigentlich arbeiten könnten. Von 5,6 Millionen insgesamt. So, wenn wir nur ein Viertel von denen zurückholen in den Arbeitsmarkt, sind wir bei 400.000, die wir im Arbeitsmarkt gut gebrauchen können.
Bei Merz erlebt man das, was die Linguisten Rabulistik nennen. Die Rabulistik ist für Juristen die Königsdisziplin, wenn es darum geht, vor Gericht jemanden rauszupauken. Jemanden rauszupauken, der eindeutig schuldig ist und dessen Schuld jetzt mit Worten relativiert, minimiert und in letzter Vollendung negiert werden soll. Auch beim Thema ökonomische Stagnation macht Scholz das genauso, der Rabulist in Höchstform. Sandra Maischberger.
Wenn die Menschen gefragt werden, was macht ihnen Sorge? Das ist der Standort Deutschland, das ist die Wirtschaft. Wir könnten viele Stimmen zitieren. Herr Scholz, wir nehmen die DIHK-Chefin, die gerade zur Stimmung in der Wirtschaft gesagt hat, sie habe noch nie eine so schlechte Stimmung und so schlechte Zahlen gesehen. Frau Melnikow hat das gesagt. Erstmal in der Analyse. Hat sie recht? Stehen wir so etwas oder sehen wir eine Deindustrialisierung in Deutschland?
Schlechte Stimmung, da hat sie recht. Deindustrialisierung hat sie nicht. Wir sind das Land mit der zweithöchsten Industriedichte unter allen wirtschaftsstarken Nationen der G7-Staaten, also Italien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, USA, Japan. Mhm. Wir sind das Land mit dem zweithöchsten Bruttoinlandsprodukt. Wir haben einen Höchststand an Erwerbstätigung und Beschäftigung. Und wir haben die Inflation niedriger gekriegt, nachdem sie so explodiert ist, nach dem Stopp der Gaslieferung aus Russland nach Deutschland und Europa und den Preisinflationen, die da stattgefunden haben, und uns jetzt durchgekämpft. Deshalb muss jetzt was getan werden, damit wir auf dieser Basis das Wachstum nach vorne bringen. Mhm. Bürokratieabbau, ganz entscheidend.
Und der Kanzler will neue Geldquellen auftun im Portemonnaie der Besserverdienenden. Da sieht er noch jede Menge Potenzial. Der Kanzler will das sogar schon durchgerechnet haben.
Sie sagen, 95% aller Menschen sollen entlastet werden. Herr Scholz, es fehlt die Zahl.
Ja, wie hoch ist dann der Spitzensteuersatz?
Wie hoch muss dann der Spitzensteuersatz sein?
Das würde ich gerne beantworten. Bitte. Zunächst mal will ich sagen, dass Leute wie ich und Sie mehr Steuern zahlen sollten. Und die Leute, die noch mehr verdienen als ich und Sie, die sollen auch gerne mehr Steuern zahlen. Das möchte ich, das halte ich für gerecht. Und ich halte es für eine reiche Leute-Ideologie, die Herr Merz hier vorgetragen hat, zu sagen, dass wenn jemand, der 3,5 Millionen als DAX-Vorstand verdient, dann etwas mehr Steuern zahlt, dass ihn das aus dem Land vertreibt.
Ich finde auch schlecht, dass Sie über die mittelständischen Unternehmen.
Sie reden auch über diejenigen, die eine Million verdienen und diesen Sie eine Steuersenkung von 25.000 Euro beschaffen wollen. Das ist ein kleines Auto, das man sich davon kaufen kann. Ich weiß nicht, warum diese Steuersenkung, wo uns an allen Ecken und Enden das Geld fehlt, überhaupt gerecht und richtig sein.
Wie hoch muss der Spitzensteuersatz sein, damit Sie das...
Ich möchte, dass der Reichensteuersatz, also der Spitzensteuersatz, um 2 Prozentpunkte ansteigt, aber viel später erhoben wird als heute, sodass es hinkommt, dass zum Beispiel auch eine Familie, die sehr, sehr hohes Einkommen hat, entlastet wird, bis in die breite Mittelschicht, weit über 100.000 Euro hinaus.
Dass an allen Ecken und Enden das Geld fehlt, das sagt der Bundeskanzler in einer Lockerheit daher, dass man nur staunen kann. Mit rund 860 Milliarden Euro hat unser Staat im vergangenen Jahr eine Rekordsumme eingenommen. Und zwar bei Ihnen und bei mir. Wer nicht vom inneren Auge, also die Bilder seines Scheiterns ablaufen ließ, die abgeschalteten Kernkraftwerke, die Jobverluste in der Autoindustrie, die gestiegenen Preise und die Unwirklichkeit vieler öffentlicher Plätze, auch jenseits der blutigen Attentate, ja, der könnte meinen, da tritt ein selbstbewusster Politiker auf, der eine faire Chance verdient habe. Aber diese Chance, die hatte dieser Olaf Scholz ja schon. Beim Kanzler schaut man eben nicht auf die Lippen, sondern auf die Hände. Und dieser Kanzler steht in seiner Bilanz mit leeren Händen vor uns. Da hilft ihm eben auch die Wortakrobatik nicht viel. Den Rabulistiker hatte der Germanist Johann Christoph Adelung, Herausgeber einer siebenbändigen Geschichte der menschlichen Narrheit, als geschwätzigen Zungendrescher beschrieben. Und irgendwie musste ich gestern Abend an ihn denken.
Celebrating Democracy. Nach 10 ausverkauften Shows im vergangenen Jahr geht The Pioneer mit Live-Journalismus wieder auf Tour durch Deutschland.
Wir wollen Sie inspirieren und informieren, aber eben nicht indoktrinieren. Wir sind der Meinung, dass die Meinung der anderen nicht nur toleriert gehört, sondern dass die zelebriert gehört.
Impulse, Interviews, Infotainment, Erkenntnisgewinn und Musik von der Pioneer Band. Präsentiert von der Brost Stiftung.
Uns hat der Satz inspiriert bei der Gründung von The Pioneer, der Satz von Hannah Arendt. Wahrheit gibt es nur zu zweien.
Deutschlands erster News-Podcast live mit Gabor Steingart, Dagmar Rosenfeld, Chelsea Speaker, Aleph Doan, Jörg Thaddäus und ihren Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur.
Das war richtig gut. Ein Journalismus, der seinesgleichen sucht. Wirklich Zuversicht ausstrahlen, das war wirklich on point.
Ich fand die Show wirklich mega. Informiert zu sein über die Welt, das ist ja super relevant. Auch die Band, also kann ich nur weiterempfehlen.
Celebrating Democracy 2025. 10 Städte, 10 Bühnen. Tickets gibt es auf tour.thepioneer.de. Wir sehen uns.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das sind die Arbeitsmarktzahlen in den USA das große Thema, denn die sind ein wichtiger Indikator für den derzeitigen Zustand der amerikanischen Volkswirtschaft. Anne Schwedt in New York hat aufmerksam diese Zahlen studiert. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Also, wie sieht's aus auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt?
Also im Januar konnten 143.000 neue Jobs geschaffen werden, was unterhalb der Erwartungen lag und auch weit unter den über 300.000 neuen Jobs im Dezember. Neue Jobs gab es vor allem in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel und Regierung. In der Bauindustrie gab es dagegen einen Rückgang. Die Arbeitslosenquote sank insgesamt auf 4% nach 4,1% im Dezember. Der durchschnittliche Stundenlohn stieg verglichen mit dem Vorjahr um 4,1%, was über den Erwartungen lag. Was außerdem interessant ist, die Zahlen für November und Dezember wurden nach oben revidiert. Insgesamt wurden dadurch die Beschäftigungszahlen für das Jahr 2024 angepasst. Also insgesamt kann man sagen, bleibt der Arbeitsmarkt doch sehr stabil, dank einer sinkenden Arbeitslosenquote und steigender Löhne.
Und dann sag uns, Anne, was wird noch wichtig für die Investoren in dieser Woche?
Also besonders spannend diese Woche werden die neuen Inflationsdaten, die am Mittwoch rauskommen. Da gibt es den Verbraucherpreisindex für den Monat Januar. Einen Tag später kommt dann auch noch der Produzentenpreisindex raus. Der zeigt, wie stark die Preise auf Produzentenebene gestiegen sind. Außerdem bekommen wir am Freitag die neuen Verkaufszahlen aus dem Einzelhandel. Auch die geben ja einen guten Einblick, wie es um die Wirtschaft der USA so steht. Spannende Quartalszahlen gibt es außerdem noch von unter anderem McDonald's, Coca-Cola und Applied Materials.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, eine Geschichte, die ganz tief ans Herz geht. Das hat mich heute Morgen überrascht, aber auch gefreut. Das Ganze begann vor 7 Jahren. Es war ein ganz normaler Tag in der englischen Ortschaft Old Buckingham. Eine Labrador-Dame, eine Hündin namens Daisy, tobte wie üblich mit ihren Eigentümern, also mit Rita und Philip Potter. Und dann kam ein fremdes Auto und fremde Hände, die Daisy einfach packten, in den Kofferraum sperrten und davonfuhren. So schnell kann's gehen, das war der Albtraum eines jeden Hundebesitzers. Es gab Hinweise, Nachbar sahen vor der Entführung das verdächtige Fahrzeug. Doch, tja, das Nummernschild des Fahrzeugs führte die Fahnder in die Irre. Trotz aller Bemühungen also, das Ganze führte zu keinem Ergebnis. 7 Jahre vergingen. Die Spuren verblassten. Was blieb, waren die Erinnerungen an einen fröhlichen Labrador und die Hoffnung, er würde doch, oder sie, die Daisy, eines Tages zurückkehren. Und tatsächlich, nach all den Jahren wurden Daisy und ihre Besitzer wieder vereint. Eine Tierschutzorganisation, der gebührt der Dank. Sie entdeckte Daisy bei einer Routinekontrolle 320 Kilometer entfernt. An einem Ort, wo die arme Hündin zur illegalen Zucht sozusagen als Gebärmaschine benutzt wurde. Daisy wurde schließlich also nach all diesen Jahren von diesem Schicksal befreit und wieder nach Hause gebracht.
So, my grandson, I've been thinking a lot about him lately. And he said, so, I think all of us together brought her back.
Rita, heute 80 Jahre alt, erzählt in einem Interview, wie überglücklich sie und die Familie über Daisys Rückkehr seien. Obwohl die Hündin mit ihren nunmehr 13 Jahren und nach der schweren Zeit doch etwas mitgenommen aussieht und tja, etwas klapprig auf den Beinen steht. Aber das hinderte den Hund überhaupt nicht beim Anblick von Rita vor Freude auf und ab zu springen. Endlich wieder Freiheit, lieber spät als nie. Naja, und der Gesetzgeber in England, und das gehört zum positiven Ausgang dieser Geschichte dazu, der hat die Sache nochmal verschärft. Solche Hundeentführungen, egal zu welchem Zweck, werden mit Gefängnisstrafe künftig bestraft. Man muss damit rechnen, bis zu 5 Jahre in den Knast zu kommen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass in der Europäischen Union die bürokratischen Prozesse für den Bau eines kleinen Staudamms so lange brauchen, dass die Biber ihn dann doch lieber selber bauen. So geschehen in einem Landschaftsschutzgebiet nahe Prag. Da hat die Planung für die Dämme fast 6 Jahre gedauert. Bis all die Vorschriften und Gesetze erfüllt und die notwendigen Stempel gemacht wurden, tja, da war es dann auch schon egal. Denn die Baugenehmigung war zu langsam. Bevor da jemand zum Bauen der Dämme anrollen konnte, hatte eine Biberfamilie Fakten geschaffen. Diese Biberfamilie hat es nämlich geschafft, das 1,2 Millionen teure Projekt in Luft aufzulösen. Denn das Ziel, die Naturrevitalisierung durch diese kleinen Staudämme, das wurde durch die Biberfamilie erreicht. Der Biber hat im Gelände, einem ehemaligen Militärübungsplatz, durch seine kleinen Bauwerke neues Leben eingehaucht. Das Wasser wird gestaut, überflutet die Wiesen. Das Ganze sind jetzt wieder Feuchtgebiete, die während der Militärzeit ausgetrocknet waren. Und darüber freuen sich alle, auch die Biber.
Die Natur dagegen profitiert von ihrer Rückkehr. Wo sie bauen, entstehen kostbare Waldlichtungen, auf denen neue Pflanzen wachsen. Eine Art Fressgarten für Biber und andere Tiere.
Das Schutzgebiet blüht also mit neuem Leben und in den neu entstandenen Sümpfen befinden sich ganz neue Amphibienarten. Frösche, Kröten zum Beispiel, aber eben auch Bachkrebse sind nunmehr auf diesem Territorium wieder heimisch geworden. Also die Natur bleibt der Gewinner und wenn das Ganze dann auch noch 1,2 Millionen plus Wartungskosten gespart hat, umso besser, na, und umso peinlicher für die Europäische Union. Vom Biber lernen heißt also siegen lernen oder, um es mit der Popgruppe ABBA zu sagen, the winner takes it all.
It's simple and it's plain. Why should I come?
Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diese neue Woche. Freuen Sie sich morgen früh auf Dagmar Rosenfeld und bleiben Sie mir bitte gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it all.